Beginnen wir mit einem absurden Beispiel, um aufzuzeigen, wie veraltet die Charta der Vereinten Nationen inzwischen ist. In der Charta, in der Verfassung quasi der Vereinten Nationen UNO, gelten Deutschland und Japan bis heute als Feindstaaten. Johannes Warwick, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin.
Das ist aber wirklich nur auf dem Papier so und das hat die Gründe, dass sich die Charta eben faktisch nicht ändern lässt und auch dieser Artikel lässt sie nicht ändern, weil dann andere Staaten sagen, ach, wenn wir das streichen, dann lass uns doch einen anderen Punkt auch noch gleich mit ändern und dann kriegen sie diese Formel nicht hin, dass man was findet, was alle glücklich macht.
Würde man die Charta ändern wollen, müssten 2/3 aller 193 Mitgliedstaaten zustimmen. Auch die 5 Vetomächte müssten zustimmen, die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Neben der Generalversammlung ist der Sicherheitsrat quasi der politische Kopf der UNO. Er hat 10 Mitglieder, 5 wechselnde und eben 5 ständige. Frankreich, Großbritannien, China, Russland und die USA. Und nur sie haben ein Vetorecht.
Allerdings ist diese Machtkonzentration in der Charta ausdrücklich so gewollt. Und das heißt, der Preis dafür, dass die großen Mächte bei den Vereinten Nationen mitmachen, ist, dass sie in wichtigen Fragen ein Vetorecht haben. Und insofern ist das kein Betriebsunfall der Vereinten Nationen, sondern das ist System. Das Problem heute ist nur, dass die wichtigen Mächte nicht mehr dieses Vetorecht haben, dass der Sicherheitsrat gewissermaßen die Welt von 1945 widerspiegelt und nicht mehr die Welt von heute. Aber dieses Grundprinzip, das hat eine gewisse Logik und ist keine Schwäche, sondern eigentlich eine Stärke der Vereinten Nationen.
Bis heute können einzelne Siegermächte des Zweiten Weltkrieges also sämtliche Entscheide des UN-Sicherheitsrates blockieren, wenn sie ihre nationalen Interessen bedroht sehen. Aktuelle Weltmächte wie Indien, Brasilien, Deutschland oder Japan hingegen haben keinen ständigen Sitz und somit auch kein Vetorecht. Diese ungleiche Machtverteilung im Sicherheitsrat zu ändern und sie auf die heutigen Machtverhältnisse anzupassen, sei aber in jedem Fall zum Scheitern verurteilt, sagt Johannes Warwick, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Berlin.
Nehmen Sie nur mal ein Beispiel, Japan. Jeder würde sagen, Japan ist eine so zentrale Macht in Asien, die sollten im Sicherheitsrat sitzen. China wird das niemals akzeptieren. Bei Indien würde auch jeder sagen, ja, ist doch ein natürlicher Kandidat für einen ständigen Sitz. Pakistan zum Beispiel würde das niemals akzeptieren und damit seine Verbündeten und dann sozusagen über ein Vetorecht im Sicherheitsrat diese Mitgliedschaft verhindern. Oder nehmen Sie nur Deutschland. Deutschland ist auch ein Aspirant für einen ständigen Sitz, sicherlich auch nicht unverdient. Das ist nicht mal in Europa mehrheitsfähig, weil Staaten wie Italien und Spanien daraus dann befürchten, dass ihr Status gewissermaßen abgewertet wird und das innereuropäische Machtgleichgewicht aus den Fugen gerät. Und so können Sie bei allen Formeln und Staaten, die im Sicherheitsrat ständig sitzen sollen, immer so viele Vetomächte finden, dass eben kein Erfolg in Sicht ist. Das ist schlichtweg so und das wird sich auch nicht ändern lassen.
Viele Vorstöße gab es bereits, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren. Alle sind sie gescheitert. Weil für Reformen müssten, wie gesagt, sowohl 2/3 der UN-Generalversammlung als auch die 5 Vetomächte zustimmen.
Es gab eine lange Liste an Reformvorschlägen, die aber alle die Schwäche hatten, dass sie dieses Doppelquorum nicht erreicht haben. Insofern müssen wir mit einem Sicherheitsrat leben, so wie er ist. Und das heißt, glaube ich, dass sich neue Formate und Gremien in der internationalen Politik suchen werden, die dann möglicherweise repräsentativer sind. Das heißt, der Sicherheitsrat ist reformunfähig und wird deshalb an Bedeutung verlieren. Das ist jedenfalls meine Prognose.
Johannes Warwick, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Halle, denkt zum Beispiel an wechselnde Koalitionen von Willigen, wie er es nennt, oder an wirtschaftliche Zusammenschlüsse wie die G20-Staaten, die international eine zunehmend wichtige Rolle auch in der Politik spielen.
Und vermutlich werden wir auch eine Entwicklung haben, wo sich eine wie auch immer geartete Organisation der Demokratien möglicherweise gründen wird. Zum Beispiel wird das in den USA sehr intensiv diskutiert, eine Allianz der Demokratien zu gründen. Wir müssen also versuchen, diesen Sicherheitsrat, so wie er ist, doch relevant zu halten. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass er völlig bedeutungslos wird, aber wir dürfen nicht zu viel davon erwarten, weil er eben reformunfähig ist.
Was die Zukunft des UN-Sicherheitsrates betrifft, zeigt sich Johannes Warwick ziemlich pessimistisch. Bei wichtigen weltpolitischen Fragen werde sich der UN-Sicherheitsrat kaum je einig, weil sich halt fast immer diverse, oft konträre Interessen der Vetomächte entgegenstünden. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die UNO insgesamt ausgedient habe, sei aber falsch, obwohl der UN-Sicherheitsrat die Wahrnehmung der UNO in der Öffentlichkeit stark bestimme, sei die UNO sehr viel mehr als nur der Sicherheitsrat.
Denken Sie an das Entwicklungsprogramm, an das Umweltprogramm, an das Flüchtlingshilfswerk, an UNICEF, an viele andere Sonderorganisationen und Programme im Rahmen der Vereinten Nationen, die sehr wirksam dazu beitragen, dass die Politik auf diesem Globus ein Stück weit besser wird. Und insofern bin ich nicht so pessimistisch, was die Relevanz der Vereinten Nationen angeht. Es gibt viele Bereiche, wo die Vereinten Nationen sehr, sehr segensreich in der internationalen Politik wirken. Und es gibt einige Bereiche, wo sie aufgrund nationaler Interessensunterschiede keine Rolle spielen können. Das ist also eine gemischte Bilanz, die dazu führt, dass ich am Ende sagen würde, die Vereinten Nationen sind sehr, sehr wichtig und wir sollten froh sein, dass wir sie haben.
Wie wäre es denn, fragte ich Johannes Warwick, wenn wir den Sicherheitsrat und die Generalversammlung halt einfach abschaffen und nur die UN-Organisationen und Programme beibehalten würden?
Ja, das wäre vielleicht ein schöner utopischer Plan, aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Selbst dieser oft gescholtene Sicherheitsrat, und wir haben jetzt lange sehr kritisch über den Sicherheitsrat geredet, der arbeitet ja. Das ist eine diplomatische Dauereinrichtung, wo jeden Tag die Interessen der Großmächte miteinander diskutiert werden. Oftmals keine Einigung stattfindet, ja. Aber auch das, wenn wir diesen Sicherheitsrat nicht hätten, wäre kein Problem auf dieser Erde besser zu lösen. Das heißt, wir müssen mit diesem imperfekten Sicherheitsrat irgendwie leben und in jedem einzelnen Detail versuchen, ein Stück Lösung zu erarbeiten. Und das ist immer sehr mühsam und führt eben oft dazu, dass man frustriert ist, wenn man sich das anschaut. Aber wenn man sich mal denkt, dass es das gar nicht mehr gäbe, dann glaube ich, wäre der Bedarf sehr, sehr offenkundig. Und auch da, wir sollten nicht das mit Maximalforderungen gewissermaßen belegen, sondern ein Stück weit Nüchternheit und Realismus mit Blick auf die Bewertung auch des Sicherheitsrates vornehmen.